ARD.
Wir schreiben das Jahr 100 nach Christus. Gerade herrscht die absolute Hochzeit des Römischen Reichs. Und das müsst ihr euch jetzt mal in Zahlen vorstellen. In dieser Zeit ist es etwa 4 Millionen Quadratkilometer groß. Jetzt werden viele von euch denken, 4 Millionen Quadratkilometer, keine Ahnung, das klingt für mich wie das Wohnzimmer der Wollnys. Ja, das ist wahrscheinlich mit 11 Kindern auch ziemlich groß, aber das Römische Reich ist zu dieser Zeit wirklich absurd riesig. Es ist 14 Mal größer als das heutige Deutschland. 14 Mal. Würde es heute existieren, wäre es halb so groß wie ganz Europa. Doch selbst dieses gigantische Imperium sollte irgendwann untergehen. Freunde des Wissens, ihr habt ja recht. Ich habe angekündigt, dass wir nach den Weltkriegen mal ein positives Thema nehmen und erzähle euch dann letzte Woche, wie Flugzeuge, Schiffe und komplette Crews spurlos im Bermuda-Dreieck verschwinden. Heute gibt es aber wirklich ein positives Thema. Naja, zumindest am Anfang, bis es dann untergeht. Kapitel 4 ist zum Beispiel aber wirklich richtig positiv. Wir sprechen heute über das Imperium Romanum, aber wie konnte ein kleines Dorf überhaupt zu so einer Weltmacht werden? Wer war Julius Caesar? Was hatte der mit Kleopatra? Und wie konnte das gigantische Römische Reich untergehen? Klären wir alles heute, denn du hörst Wissen mit Johnny. Kapitel 1 – Vom Dorf zum Imperium. Im Jahr 753 vor Christus wird Rom gegründet, bekannt und benannt von seinem ersten König Romulus. Doch damals ist es keine Metropole mit Kolosseum, sondern nur ein kleines italienisches Dorf. Jupp, das war ein Hahn. Anfangs gibt es hier mehr Tiere als Menschen. Die 1000 Einwohner kümmern sich primär um Viehzucht und Handel, doch die ersten Könige haben Gigantisches vor. Sie wollen Rom vergrößern. Also schließen sie sich mit ihren Nachbarn zusammen, das waren damals einfache Stämme, und so beginnen sie, ein kleines Gebiet Italiens zu kontrollieren, das Latium. In diesem Latium findet man auch sowas wie den Ursprung für ein Fach, das vielen in der Schule eine ziemlich schwierige Zeit bereitet hat, die Sprache Latein. Die Mutter der europäischen Sprachen. Diese wurde übrigens nur deshalb so populär, weil sie die Hauptsprache im Römischen Reich war. Also wenn ihr sie lernen müsst und euch darüber beschweren wollt, dann solltet ihr ins Jahr ungefähr 500 vor Christus zurückreisen. Denn in dieser Zeit passiert ganz schön viel. Kurz nach der Gründung Roms wird das Reich von einer Monarchie zu einer Republik. Bedeutet, erst haben 7 Könige Rom regiert, irgendwann hatte das Volk aber keinen Bock mehr auf einen Herrscher, der alles allein entscheidet. Sie stürzen den letzten König, der einfach Superbus hieß, was ein Name. Das Resultat? Rom wird zur Republik, sowas wie eine Regierung mit einem Senat. Der Senat ist sowas wie der Rat der Ältesten und besteht, wie der Name sagt, aus alten Männern aus reichen, wichtigen Familien. Die Regierung sind Vertreter aus dem Volk, die eben direkt gewählt werden. Volk also happy. Und ein happy Volk hat viel mehr Bereitschaft, sich aufzuopfern und zu kämpfen, um die eigenen Grenzen zu erweitern. So kommt es dazu, dass das Römische Reich durch zahlreiche Kriege, zum Beispiel gegen die Etrusker, innerhalb von 200 Jahren ganz Italien erobert. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Danach wird erst das heutige Sizilien und dann komplett Spanien im Kampf eingenommen. Das Erobern eines Gebiets läuft übrigens damals so ab, dass man zunächst dort einmarschiert und den Völkern zwei Optionen lässt. Erstens akzeptiert, dass sie jetzt zu Rom gehört, oder zweitens kämpft. Durch die sehr gut organisierte und auch echt große Armee werden in dieser Zeit fast alle, die sich weigern, früher oder später gewaltvoll Teil des Römischen Reichs. Sobald sie dazugehören, müssen sie Steuern zahlen und kulturelle Aspekte übernehmen. Zum Beispiel Baustile, Klamotten oder die Sprache. Stichwort Latein. Nach Spanien sowie Portugal zerstört man so auch Karthago im heutigen Tunesien. Jetzt ist man also schon auf dem afrikanischen Kontinent angekommen. Weiter geht's mit dem damals schon sehr wichtigen Griechenland und Teilen der Türkei. Zur Weltmacht wird das Römische Reich final zur Zeit von Julius Caesar. In diesen Jahren gewinnt man weitere entscheidende Schlachten und nimmt auch noch komplett das heutige Frankreich, Ägypten und große Teile Großbritanniens ein. Auch im Orient expandiert man massiv. Israel, der Libanon, Syrien und Saudi-Arabien. Das Römische Reich wird so zum gigantischsten Imperium seiner Zeit. Angeführt durch den mächtigsten Mann Roms. Kapitel 2 – Julius Caesar. Wenn man das Leben von Gaius Julius Caesar, wie er komplett heißt, in einem Satz beschreiben müsste, wäre es wahrscheinlich sowas wie: rhetorisch unglaublich talentierter Mann arbeitet sich durch Bündnisse und brillante militärische Erfolge zum Alleinherrscher hoch, wird Publikumsliebling des gesamten Volkes und stirbt einen dramatischen Tod. Von ihm kommt übrigens auch das Sprichwort Veni, Vidi, Vici. Übersetzt aus dem Lateinischen heißt es: ich kam, ich sah, ich siegte. Julius Caesar wird 100 vor Christus in, natürlich, Rom geboren. Er wächst zwar in einer Adelsfamilie auf, diese ist aber nicht besonders reich. Sein Vater stirbt früh, seine Mama muss ihn alleine erziehen. Trotz der ärmlichen Verhältnisse kann Caesar aufgrund seines Standes eine gute Bildung genießen, was für seinen Aufstieg sehr entscheidend war. Damals dürfen nur höhere Bürger in die Schule gehen. Doch sein Weg nach oben ist steinig. Rom ist mittlerweile keine Republik mehr. Das Reich wird nicht mehr vom Volk mitentschieden. Es gab zu viele Unruhen und Bürgerkriege. Am Ende von denen ernennt sich Lucius Sulla, damals zum Diktator. Er regiert Rom von nun an allein. Und er hat ein großes Problem mit Caesar, denn dieser heiratet eine Frau, die mit Diktator Sulla verfeindet ist. Sulla stellt Caesar vor die Wahl. Entweder ihr trennt euch oder du haust aus Rom ab. Caesar entscheidet sich für die Frau und gegen Rom und hat, während er die Entscheidung ausspricht, schon einen ziemlich klugen und ehrgeizigen Plan im Hinterkopf. Er will zunächst militärische Erfahrung sammeln, um bei einer möglichen Rückkehr ins Römische Reich nach Sullas Tod Anerkennung und Einfluss zu bekommen. So geht er zunächst nach Griechenland und studiert auf der Insel Rhodos Redekunst. Danach kämpft er vor allem in Asien gegen Piraten, wird zwischendurch sogar von ihnen gefangen genommen, kommt aber wieder frei. Irgendwann macht eine wichtige Nachricht die Runde. Diktator Sulla ist tot. Umgehend kehrt Caesar zurück nach Rom und sein Plan geht auf. Durch seine Eloquenz und die ganzen Geschichten, die er vom Militär erzählen kann, hat er mittlerweile sehr viel Ansehen. Er wird zunächst Priester und dann Anwalt. Danach dauert es nicht lange, bis er in die Politik eintaucht. Und hier gibt es einiges aufzuräumen. Denn in Rom gibt es nach dem Tod Sullas zwei Gruppen, die um die Macht kämpfen. Einerseits Optimaten, die die alleinige Macht haben wollen, ohne dass das Volk irgendwas zu sagen hat. Und die Popularen, die die Bewohner immer mit einbeziehen wollen in die Entscheidung. Caesar gehört zu den Popularen, was das Volk damals liebt. Auf dieser Basis knüpft er enge Verbindungen zu den Menschen. Durch seine Intelligenz, seine Redekunst und sein militärisches Wissen bekommt er schnell auch eine wichtige Rolle in diversen römischen Feldzügen. Wie in Kapitel 1 erwähnt, erobert er so Gallien, also große Teile des heutigen Frankreichs, Belgiens und Westdeutschlands, zum Beispiel Trier. Wie häufig in dieser Zeit bauen seine damaligen Soldaten eine sehr enge Bindung zu ihrem Feldherrn auf. Sie vertrauen und folgen Caesars Befehlen quasi blind. Und so wollen sie auch an seiner Seite kämpfen, als er sein nächstes Ziel vorgibt. Rom. Richtig gehört, Caesar führt seine Legion gegen das eigene Land, gegen die eigene Stadt. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Römischen Reiches. Er will so die Kontrolle an sich reißen, denn das Imperium ist in den letzten Jahren politisch sehr chaotisch. Als er in der Hauptstadt eintrifft, kommt es zu einer verheerenden Schlacht. Und diese wird von Caesar gewonnen. Der damals mächtigste Mann Roms flüchtet daraufhin nach Ägypten. Caesar verfolgt ihn. Und wisst ihr, wen er da so kennenlernt? Kleopatra. Und die Situation hier ist ein bisschen skurril. Die damals 21-Jährige will nämlich alleinige Königin Ägyptens werden. Ihr Vater entscheidet aber in seinem Testament, dass sie zusammen mit ihrem Bruder regieren soll. Sie heiratet ihn also dafür, also Bruder und Schwester, um zusammen das Land zu regieren. Das ist damals Sitte in Ägypten. Kleopatra will aber alleine regieren. Als sie Caesar kennenlernt, einen fähigen Mann, sowohl intellektuell als auch militärisch, fasst sie mit ihm gemeinsam den Plan. Caesar soll gegen ihren Bruder in den Krieg ziehen. Dieser sieht darin zwei Vorteile. Erstens kann er so nach Rom zurückkehren und sagen, ich habe die Angelegenheiten auf der anderen Meerseite geklärt. Und auf der anderen Seite ist er auch so ein bisschen verliebt in Kleopatra. Also kommt es, wie es kommen muss. Caesar schlägt die Armeen des Bruders. Dieser flüchtet und ertrinkt im Nil. Kleopatra wird daraufhin die alleinige Königin Ägyptens. Noch ein bisschen skurril am Rande? Caesar und Kleopatra bekommen in dieser Zeit sogar einen Sohn. Jetzt könnte man vielleicht denken, der mächtigste Mann Roms und die Königin Ägyptens, der Sohn muss ja richtig krass geworden sein, der muss ja alles regiert haben. Ja, nee. Caesar hat ihn nie akzeptiert, er kehrt damals allein zurück nach Rom. Und das ist der Anfang seines Endes. Kapitel 3. Pax Romana. Zurück in der Hauptstadt des Römischen Reichs wird Caesar zunächst von allen gefeiert. Er hat gerade die ägyptischen Kriege beendet. Daher ernennt er sich zum Diktator auf Lebenszeit und genießt von nun an faktisch absolute Macht. Und er nutzt diese, anders als viele andere Herrscher, positiv. Er verbessert zum Beispiel die Integration neuer Provinzen, unterstützt verschuldete Bürger mit Schuldenerlassen und verteilt kostenloses Land und Wohnräume an arme Bürger und ehemalige Soldaten. Dazu führt er den julianischen Kalender ein, den wir heute noch nutzen, also 12 Monate und 365 Tage. Der siebte Monat wird nach ihm benannt, Julius, deswegen sagen wir Juli. Und man kann definitiv sagen, dass das Volk ihn liebt. Nee, eigentlich reicht das nicht. Sie vergöttern ihn, sie bauen Statuen für ihn. Doch wie es so oft ist, wenn eine Person extrem vergöttert wird, gefällt das nicht allen Menschen. Im römischen Senat entwickelt sich eine kleine, aber machtvolle Opposition. Eine Gruppe von Senatoren sind sehr verärgert über die Selbstverherrlichung und die Inszenierung und die Popularität Caesars. Sie sehen dadurch die Republik in Gefahr. So passiert es. Im Jahr 44 vor Christus lauern sie Caesar auf. Eine große Gruppe, bestehend aus 60 Senatoren, warten in einem Theater auf ihn. Sie erstechen Caesar mit 23 Dolchstößen. Seine Frau soll ihn davor übrigens sogar gewarnt haben. Sie hat im Traum gesehen, dass so etwas passieren wird. Doch es kann ihn nicht retten. Die Verschwörer, angeführt von Senator Brutus, sind sich damals sicher, dass das Volk sie dafür feiern wird. Dass sie als Erlöser des Alleinherrscher-Tyrannen Caesars gelten werden. Doch tatsächlich tritt genau das Gegenteil ein. Wie bereits erwähnt, sehen viele in Caesar den Retter des Reichs. Und sogar nach seinem Tod soll er es gut mit den Menschen meinen. Denn in seinem Testament hält er damals fest, dass jeder Bürger 300 Sesterzen bekommt. Eine Sesterze ist damals eine kleine Silbermünze, die richtig was wert ist. Umgerechnet wären 300 davon heute so ungefähr 20.000 Euro wert. Der Tod Caesars führt daher also nicht zu Stabilität, sondern zu Aufständen und Jahren voller Unruhe. Und jetzt könnte man sich fragen, hä, warum heißt das Kapitel hier aber Pax Romana? Weil Pax Romana bedeutet römischer Frieden. Es ist die sicherste und stabilste Zeit des Imperiums. Auch gibt es hier den meisten Wohlstand. Aber wie kommt es dazu nach den Unruhen durch Caesars Tod? Primär verantwortlich dafür ist ein Mann namens Augustus. Er ist Caesars Adoptivsohn. Zunächst tötet Augustus in einer großen Schlacht die Verräter seines Vaters. Dann erklärt er dem Volk, dass er die Ziele seines Vaters weiterverfolgen will. Und die Menschen vertrauen ihm. Er wird zum ersten Kaiser Roms ernannt und hält, was er verspricht. Er beseitigt Korruption, knüpft neue Handelsbeziehungen, führt ein smartes Steuersystem ein und lässt gigantische Monumente sowie technische Wunder bauen. Er läutet so die Pax Romana ein. Kapitel 4 – Als alles kurz gut ist. Jetzt kommen 200 richtig gute Jahre. Und passend zu der wahrscheinlich besten Zeit des Römischen Reichs habe ich eine Überraschung für euch. Eine andere Person wird euch in diesem Kapitel erzählen, wie der Alltag während der Pax Romana aussah. Es ist jemand, den ihr euch schon häufiger zu hören gewünscht habt. Meine Schwester. Viel Spaß.
Hi, hier ist Zoe. Normalerweise kümmere ich mich ja um alle Recherchen, aber hier gibt es jetzt heute auch ein Kapitel lang so ein bisschen Wissen mit Zoe. Also, die Pax Romana beginnt ja mit der Herrschaft von Kaiser Augustus. Rom ist zwischenzeitlich unglaublich gewachsen. Am Anfang der Folge nur ein kleines Dorf. Jetzt ist es die erste Stadt der Welt mit 1 Million Einwohner. Generell ist das gesamte Reich so groß wie nie. 25% der gesamten Weltbevölkerung, also jeder vierte Mensch, wohnt damals im Römischen Reich. Damit ihr euch die Größe besser vorstellen könnt, haben wir euch wieder mal eine Karte als Link in die Shownotes gepackt. Während der Pax Romana ist der Alltag richtig luxuriös. Den Menschen geht es gut. Die Römer legen großen Wert auf gute Handelssysteme und Kommunikation. Auf Märkten bekommen sie eine Vielzahl an Lebensmitteln, darunter Brot, Oliven, Wein oder Fleisch. Grund dafür sind auch die unfassbar gut ausgebauten Straßensysteme. Knapp 80.000 Kilometer gepflasterte Wege führen durch das Reich. Daher kommt übrigens auch das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Auch frisches Wasser gibt es damals ohne Ende. Während viele andere Völker ein Problem damit haben, sauberes Trinkwasser zu bekommen, sind die Römer erfinderisch. Über komplexe Tunnel- und Brückensysteme, sogenannte Aquädukte, leiten sie frisches Wasser direkt aus einer Quelle in die Städte. Und es wird nicht nur getrunken, auch öffentliche Thermen, richtig große Badehäuser. Darin gibt es schon so etwas wie Saunen, Kältebecken zur Abkühlung und auf den Gängen sogar sowas wie eine Fußbodenheizung. Auch Unterhaltung in Form von Aufgüssen sowie kleineren Shows. Und nach Entertainment sehnt sich das Volk in dieser Zeit sowieso sehr. Daher wird mitten in der Pax Romana das Kolosseum errichtet. In Folge 12 zu den 7 Weltwundern haben wir ja gelernt, was darin alles passiert ist. Für Stabilität sorgt auch die Einführung eines einheitlichen Rechtssystems. Und auch die Wissenschaft macht bedeutende Fortschritte in den Bereichen Astronomie, Mathematik und Medizin. Kunst und Kultur sind in dieser Zeit ebenfalls ein Magnet für die Menschen. Poesie und Sprachkunst verbreiten sich extrem schnell. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, dass sich manche Sprachen heute so ähnlich sind. Die romanischen Sprachen haben zu großen Teilen die gleiche Herkunft, nämlich das Römische Reich. Zu ihnen gehören zum Beispiel Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch. Die einheitliche Sprache vereinfacht in der Pax Romana daher auch noch zusätzlich die Kommunikation. Alles klingt zu perfekt, um wahr zu sein. Und wie so oft soll auch diese Zeit enden. So, wartet, das sag ich noch. Kapitel 5, der Absturz.
Danke, Zoe. Hat sie richtig, richtig gut gemacht, habe ich das Gefühl. Und das ist wieder typisch Geschwisterliebe an der Stelle. Kaum wird das Thema unangenehm, muss ich mich als großer Bruder wieder drum kümmern. Denn in der Geschichte sollte jedes riesig groß eroberte Reich irgendwann fallen. So auch die Römer. Während noch im Inneren der Grenzen Frieden, Unterhaltung und Sicherheit herrschten, kam es an den äußeren Bereichen immer wieder zu Konflikten und Kriegen. Besonders die Germanen. Sie zerstören weite Teile des Limes. Das ist eine gigantische Grenzanlage, eine Art Wall der Römer aus Gräben, Holzpfählen und Wachtürmen, die sie als Schutz durch ganz Europa, den Nahen Osten und Nordafrika bauen. Lange Zeit stand er ohne Probleme, fast 6000 Kilometer lang. Jetzt droht er zu fallen. Parallel dazu verschlechtert sich auch die innenpolitische Lage. Spätestens Kaiser Commodus, bekannt auch aus dem Film Gladiator, führt Rom durch schlechte Administration bergab. Als das Reich immer weiter an Stabilität verliert, wird es in zwei Gebiete aufgeteilt. Es wird klar, dass es nur schwer von einer einzelnen Person, einem Kaiser, weiter verwaltet werden kann. So entstehen zwei Verwaltungsgebiete, das Weströmische Reich rund um Italien, Frankreich, Spanien und Nordafrika und das Oströmische Reich, besonders um Griechenland. Während im Osten tatsächlich Stabilität zurückkehrt, zerfällt der Westen immer schneller. Die Wirtschaft ist mittlerweile im Keller, Korruption, Steuererhöhung und Inflation sind die Folge. Auch die Landwirtschaft, die Haupteinnahmequelle, versickert. Viele Bauern verarmen und flüchten daher. Und die paar wenigen, die noch Waren produzieren und sie verkaufen wollen, werden auf vielen Handelsrouten von Barbaren wie den Germanen überfallen. Im Jahr 410 nach Christus passiert es dann. Das eigentlich als unbesiegbar geltende Rom wird von den Westgoten angegriffen und zu großen Teilen ausgeplündert. Kurz danach wird der letzte Kaiser abgesetzt und damit ist es offiziell. Das Weströmische Reich und damit der Ursprung des Imperiums ist gefallen. Ein Großteil der Bevölkerung flieht sofort. Geologen und Historiker finden heute bei Ausgrabungen antiker Städte immer mehr Hinweise, wie fluchtartig die Bewohner teilweise ihre Häuser verlassen haben.
Sehen Sie nur, ein Haus neben dem anderen. Irgendwann haben die Leute die Eingangstür ihres Hauses zugemauert, sind fortgegangen und nie zurückgekommen.
Das Oströmische Reich hingegen hält sich übrigens deutlich länger, fast 1000 Jahre noch nach dem Untergang des Weströmischen. Konstantinopel wird damals als Hauptstadt ausgewählt, das ist das heutige Istanbul. Doch im 15. Jahrhundert sollte auch dieser Teil untergehen, als die Osmanen es erobern. Damit ist auch das letzte bisschen römisches Reich gefallen. Zusammenfassung. 753 vor Christus wird ein kleines Dorf geboren. Durch geschickte Politik und Kriegsführung wächst es über die Jahrhunderte immer weiter, bis es zum damals größten zusammenhängenden Imperium der Welt wird. Ein entscheidender Vorantreiber ist dabei Julius Caesar, der auch die Grundpfeiler für die Pax Romana setzt, die einzige längere Friedensphase des Imperiums. Doch kurz danach beginnt es zu zerfallen, vor allem vorangetrieben durch schlechte Politik, Vertrauensbrüche und daraus resultierende Instabilität. So geht das Römische Reich, wie viele andere hochentwickelte, weit verbreitete Kulturen und Imperien, nach einer geschichtlich gesehen fast kleinen Ewigkeit, doch final unter. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den TikTok-Trend erinnert, als Männer gefragt werden, wie oft sie im Leben an das Römische Reich denken. Und viele haben damals geantwortet, dass sie es mehrmals täglich tun. Hab ich nicht kapiert. Aber jetzt nach der Folge tue ich es so ein bisschen. Schon während meine Schwester die Recherche gemacht hat, habe ich immer mal wieder heimlich in ihre Ergebnisse geguckt und mitgelesen. So eine faszinierende und spannende Zeit. Riesiges Dankeschön nochmal an Zoe für das Übernehmen von Kapitel 4. Ich bin mir ganz sicher, dass wir sie nicht das letzte Mal hier gehört haben. Und das war's mit der Folge zu den Römern. Aber Wissen mit Johnny wäre nicht Wissen mit Johnny, wenn wir jetzt nicht am Ende noch auf eure Fragen zur letzten Folge, also zum Bermuda-Dreieck, eingehen würden. Frage 1 kam bei Instagram von Ben Buchholzer. Ihn interessiert, warum die Piloten von Flug 19 sich nicht am Stand der Sonne orientiert haben. So hätten sie vielleicht die richtige Richtung finden können, nachdem die Kompasse ausgefallen sind. Und tatsächlich wäre das sogar eine gute Option gewesen, die funktioniert hätte, wenn am Tag des Verschwindens das Wetter nicht sehr schlecht gewesen wäre. Es gab eine dichte Wolkendecke und einen Sturm. Das alles hat den Blick auf die Sonne extrem verschlechtert. Außerdem fand der Flug im Dezember statt. Das ist der Monat mit den kürzesten Tagen. Die Sonne geht also relativ früh unter. Die letzten Stunden ihres Fluges verbringen die Piloten so also in kompletter Dunkelheit. Die zweite Frage ist von Karl. Er fragt, könnte man nicht ein unbemanntes Flugzeug losschicken und mit GPS gucken, wo es verschwindet? Und die Antwort ist hier relativ klar, jein. Prinzipiell schlauer Gedanke, so könnte man definitiv verstehen, wo ein Flugzeug genau verschwindet. Allerdings wäre das nur eine von über einer Million Möglichkeiten. Dadurch, dass man von Flug 19 viele Daten nicht kennt, also sowas wie die genaue finale Route, Absturzpunkt, Geschwindigkeiten etc., ist es unmöglich, die Bedingungen 1:1 zu rekonstruieren. So kann man leider nie rausfinden, wo Flug 19 abgeblieben ist. Die dritte und letzte Frage kam von Philipp und sie ist mal wieder etwas allgemeiner. Ich möchte sie aber gerne beantworten, weil sie schon häufiger von euch gestellt wurde. Philipp schreibt, Johnny, was motiviert dich eigentlich, jede Woche eine neue Podcast-Folge zu machen, obwohl es so viel Aufwand ist? Dazu gibt es mehrere Punkte. Zum einen habe ich ja in Folge 1 mal erklärt, dass ich meine Reichweite unbedingt positiv nutzen möchte. Allgemeinwissen ist da, glaube ich, immer eine gute Option für. Des Weiteren gibt es einfach so Themen, wo viele Menschen, meist sind es unsere Eltern, sagen würden, das sollte man aber schon wissen. Ich habe damals dann nach einem Podcast gesucht, der genau diese Themen schnell, einfach und mit einer schönen Atmosphäre vermittelt. Für mein Gefühl wurde ich aber nicht fündig, also ist dieser Podcast entstanden. Hier wollen wir diese Sachverhalte euch erklären, sodass ihr alles wisst, was man wissen muss. Und der letzte Punkt ist für mich so ein bisschen ein Puzzle-Gedanke. Denn umso mehr Folgen des Podcasts entstehen, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir die Geschichte der Welt immer mehr so zusammensetzen. Man versteht, warum das eine passiert ist und danach das andere. Deswegen fand ich auch den heutigen Teil des Römischen Reichs so unfassbar spannend. Ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an euch, weil wir haben diese Woche wieder eine verrückte Zahl geknackt. Und zwar wurde der Podcast jetzt insgesamt über 3 Millionen Mal abgespielt. Das ist wirklich Wahnsinn bei nur 17 Folgen. Also danke euch allen. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf Sonntag, die letzte Folge diesen Jahres. Ihr dürft euch natürlich wieder das Thema aussuchen. Bis dahin, passt gut auf euch auf, ganz viel Liebe für euch alle und
für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.